SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Der Konflikt zwischen China und Taiwan spitzt sich weiter zu. Das chinesische Militär hat seine Manöver vor der Pazifikinsel fortgesetzt. Zugleich wächst in der deutschen Wirtschaft die Furcht, dass der Streit um die Rolle Taiwans zu einem Handelskrieg zwischen China, den USA und letztlich auch mit Deutschland führen könnte. Das Münchner IFO-Institut hat im Auftrag der bayerischen Wirtschaft die Folgen eines möglichen Wirtschaftskriegs mit unserem wichtigsten Handelspartner untersucht. Dr. Florian Dorn, Mitautor der Studie, wie hart würde es die deutsche Wirtschaft treffen?
Ja, ein Handelskrieg mit China würde die deutsche Wirtschaft tatsächlich 6-mal so viel kosten wie beispielsweise der Brexit. Also es würde tatsächlich zu sehr großen Wohlfahrtsverlusten für die deutsche Wirtschaft kommen.
Woran liegt das? Liegt das an höheren Einfuhrzöllen und anderen Handelshemmnissen oder was sind die konkreten Hindernisse?
Also wenn es 6-mal so viel kostet, würden wir davon ausgehen, dass sowohl die EU gegenüber China die Einfuhrzölle stark erhebt, sodass quasi die Einfuhr aus China nicht mehr attraktiv ist. Umgekehrt aber China auch mit ähnlich scharfen Maßnahmen reagieren würde. Das führt dann dazu, dass einfach die Importe von Vorleistungsgütern aus China so teuer werden oder nicht mehr attraktiv sind, dass die deutsche Industrie vor allem dann teurere Produkte aus anderen Zuliefererstrukturen einführen müsste. Das würde insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie schmälern, wodurch sie gerade in den Bereichen, die im internationalen Handel unter starkem Wettbewerb stehen, diese Industrien würden darunter leiden.
Ein Wirtschaftskrieg wäre also teuer und hätte massive Auswirkungen. Welche Branchen wären denn besonders betroffen?
Vor allem eben die Automobilindustrie, aber auch Unternehmen, die Transportausrüstung herstellen, der Maschinenbau, aber auch im Bereich Chemie und Pharma gibt es dann Unternehmen, die stark durch Vorleistungsgüter aus China momentan abhängig sind und das natürlich über andere Wege versuchen müssten zu kompensieren. Diese Industrien würden vor allem darunter leiden und natürlich auch die Beschäftigten.
Nicht nur wegen der Abhängigkeit von russischem Gas und ständiger Lieferengpässe gibt es ja schon länger Stimmen, die ein Zurückdrehen der Globalisierung und eine Rückbesinnung auf nationale Lieferketten fordern. Ist die aktuelle Krise nicht ein weiterer Grund, auf Deglobalisierung zu setzen und damit Abhängigkeiten zu verringern?
Das sind jetzt zweierlei Paar Stiefel. Ja, wir sollten definitiv versuchen, Abhängigkeiten zu verringern. Also was wir gelernt haben aus den Krisen, ist, dass wir diese einseitigen kritischen Abhängigkeiten von bestimmten Märkten und vor allem autoritären Regimen verringern sollten. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt eine Rückverlagerung der Produktion nach Europa oder Deutschland unternehmen sollten. Unsere Szenarien haben gerade gezeigt, dass das uns deutlich mehr Wohlfahrtsverluste kosten würde. Vielmehr sollten die betroffenen Unternehmen dazu übergehen, ihre Vorleistungsbeziehungen und auch Absatzmärkte zu diversifizieren. Das heißt, dass sie mehrere Zulieferer erhalten und auch mehrere Absatzmärkte haben, um eben nicht von autoritären Regimen abhängig zu sein.
Wenn wir jetzt mal beim Beispiel China bleiben, was würde sich denn da anbieten? Welche Form der Kooperation, damit Deutschland als Exportnation sein Geschäftsmodell behalten, aber ein Stück weit neu ausrichten kann?
Idealerweise betreiben wir weiter Handel mit China. Also es ist nicht zu empfehlen, dass wir einen Handelskrieg mit China eingehen. Man sollte trotzdem sich darauf vorbereiten. Das heißt, die Unternehmen sollten ihre kritischen Zuliefererstrukturen prüfen und die europäische und deutsche Handelspolitik kann das flankieren, indem man vor allem auch vielleicht mit Handelsabkommen, Freihandelsabkommen oder anderen strategischen Partnerschaften in der westlichen demokratischen Welt neue Märkte erschließt, beispielsweise mit den USA vielleicht doch auch ein Handelsabkommen abschließen kann. Das würde mögliche Handelskosten mit China zwar nicht vollständig auffangen, aber würde mögliche Wertschöpfungsverluste deutlich abmildern.
Danke an Florian Dorn vom Münchner IFO-Institut. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Volle Züge am Wochenende und auf attraktiven Verbindungen. Das 9-Euro-Ticket erfreut sich vor allem bei Ausflugsreisenden großer Beliebtheit. Ersten wissenschaftlichen Auswertungen zufolge führt das Ticket aber nicht unbedingt dazu, dass viele Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen. Auch deshalb geht der politische Streit um eine mögliche Anschlussfinanzierung weiter. Die Bahngewerkschaften haben sich bereits klar gegen eine Fortführung des 9-Euro-Tickets ausgesprochen, vor allem wegen der immensen Belastung fürs Personal, wie Wolfgang Brauer berichtet.
Wenn Sascha Giampapa seinen Dienst als Kundenbetreuer bei der DB Regio antritt, dann weiß er, was auf ihn zukommt. Volle Züge und genervte Kunden. Der 31-Jährige kontrolliert die Fahrkarten in den Nahverkehrszügen in der Rhein-Neckar-Region. Seit Einführung des 9-Euro-Tickets hat die Arbeitsbelastung von ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen stark zugenommen.
Also es gab wirklich Übergriffe, ob das mal angespuckt oder geschlagen etc. pp. Das gibt's tatsächlich. Mehr Leute Verkehr, mehr Probleme halt.
Körperliche Angriffe hat er selbst zum Glück noch nicht erlebt. Doch die vergangenen 2 Monate mit dem Billigticket haben Spuren hinterlassen. Der Krankenstand ist gestiegen.
Es kommen manchmal halt auch längere Schichten dazu. Thema Corona und 9-Euro-Ticket, das ist halt nicht so eine tolle Kommunikation, wo auch viele dann auch krank werden und dann ausfallen, wo man selber auch gefragt wird, könntest du vielleicht diese Schicht fahren?
Aus Sicht der Eisenbahngewerkschaft EVG gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen dem hohen Krankenstand und dem 9-Euro-Ticket. Der Fahrgastansturm bringe die Beschäftigten an die Belastungsgrenze. Der Stress in überfüllten Zügen mache krank. Davon ist auch Jeffrey Harm, Geschäftsstellenleiter der EVG in Mannheim, überzeugt.
Am Ende des Tages, wenn wir den Krankenstand sehen plus Corona, glaube ich, können wir sagen, dass es schon krank macht.
Besonders unangenehm wird es für die Kundenbetreuer, wenn Züge wegen Überfüllung geräumt werden müssen, weiß Sascha Giampapa.
Weil auch viele Reisenden auch komplett uneinsichtig sind, den Zug zu räumen. Das war auch Anfang des 9-Euro-Tickets mit dem immensen Fahrradauftrag. Und viele sind halt sehr uneinsichtig und wollen das auch erst gar nicht verstehen.
Auch viele Berufspendler sind genervt, wenn Ausflugsreisende die Züge verstopfen und beim Ein- und Aussteigen für Chaos sorgen.
Heute allein nur, ich bin 20 Minuten zu spät dran eigentlich. Gestern Abend zum Feierabend auch über 20 Minuten länger. Also ist wirklich nicht so pralle.
Vor allem mittags halt relativ voll. Ja, mit 9 Euro ist es natürlich sehr, sehr günstig. Vielleicht, wenn man es ein bisschen teurer machen könnte, und dann ist vielleicht gar nicht schlecht.
Der Frust der Pendler wird auch bei Kundenbetreuer Sascha Giampapa abgeladen. Er berichtet, dass einige Stammkunden schon vom Zug aufs Auto umgestiegen sind.
Es gibt sogar Leute, die selber wirklich sagen, okay, der Zug ist mir so voll, dass sie auch selber wirklich mit dem Auto dann umgestiegen sind, um pünktlich wieder auf die Arbeit zu kommen.
Wegen der großen Belastung lehnen die Bahngewerkschaften EVG und GDL eine Fortführung des 9-Euro-Tickets in der bisherigen Form ab. Erst müssten die Dauerprobleme bei der Bahn gelöst werden, meint auch Jeffrey Harm von der EVG in Mannheim.
Schön, günstiges Ticket, da sind wir dabei. Aber man muss natürlich beachten, man braucht eine gesunde Infrastruktur. Und das bedeutet auch, dass man ins Schienennetz investiert, dass man auch ins Personal investiert, um das auch einfach sicherzustellen.
Eine Reportage von Wolfgang Brauer. BioNTech profitiert weiter von der großen Nachfrage nach seinem Corona-Impfstoff. Im ersten Halbjahr hat das Mainzer Unternehmen Umsatz und Gewinn um gut 30% gesteigert. Obwohl das zweite Quartal schlechter gelaufen ist als im Vorjahr, hält BioNTech an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Auch der Impfstoff gegen neue Omikron-Varianten soll schon bald auf den Markt kommen.
BioNTech rechnet damit, dass im Oktober ein neuer Impfstoff ausgeliefert wird, der auch gegen die Omikron-Variante schützt. Das Virus würde sich derzeit alle 3 Monate verändern, da müsse der Impfstoff mithalten, so der Pharmakonzern heute bei einer Telefonkonferenz. Insgesamt hat BioNTech Bestellungen über 2,5 Milliarden Impfdosen für dieses Jahr aus der ganzen Welt vorliegen. Dennoch hat der Pharmakonzern von April bis Juni deutlich weniger verdient als in den Wintermonaten. Der Gewinn sank auf rund 1,6 Milliarden Euro, nach 3,7 Milliarden zu Beginn des Jahres. Die Entwicklung der Pandemie bleibt dynamisch und führt zu Schwankungen bei den Umsätzen, heißt es zur Erklärung. Für den Winter rechnet das Unternehmen wieder mit einer stärkeren Nachfrage nach Impfstoff. BioNTech forscht weiterhin auch an der Behandlung von verschiedenen Krebserkrankungen. So sollen in den nächsten 3 bis 5 Jahren weitere neue Produkte gegen schwere Erkrankungen auf den Markt kommen. Noch gäbe es durch die reduzierten Gaslieferungen aus Russland keine Beeinträchtigung der Produktion, hieß es heute aus Mainz. Man beobachte aber sehr genau, ob Zulieferer betroffen seien. Sabrina Fritz aus Stuttgart.
Auch die Porsche SE hat heute Halbjahreszahlen veröffentlicht. Demnach hat die Volkswagen-Dachgesellschaft in den ersten 6 Monaten einen Gewinn von 3,2 Milliarden Euro verbucht. Gut 30% mehr als im Vorjahreszeitraum. Maßgeblich für das positive Ergebnis war das gute Abschneiden von Volkswagen. Aus Stuttgart berichtet Heike Scherbel.
Geht es dem Autokonzern Volkswagen gut, profitiert auch die Porsche SE und damit auch die Aktionärsfamilien Piëch und Porsche, die Stammaktien an der Holding halten. Für das Gesamtjahr erwartet die Porsche SE einen Nettogewinn vor Steuern zwischen 4,1 und 6,1 Milliarden Euro. Zum geplanten Börsengang der Porsche AG im Schlussquartal hält sich der VW-Großaktionär bisher noch bedeckt. Die Porsche Holding will 25% plus eine Aktie der Stammaktien an der Porsche AG erwerben. Damit hätte die Porsche SE eine sogenannte Sperrminorität, um bestimmte Beschlüsse auch als Minderheit verhindern zu können.
Laut Bundesnetzagentur könnte eine Gasnotlage im kommenden Winter vermieden werden. Die Behörde hat mehrere Modellrechnungen erstellt, wie die Gasversorgung sichergestellt werden kann. Dafür müsste Deutschland den Gasverbrauch um 20% senken und auch die Transitmengen in Nachbarländer um 20% reduzieren. Und damit zur Börse, trotz der bestätigten Prognose, geben BioNTech-Aktien kräftig nach.
Aktien von BioNTech verloren rund 8%, nachdem sie zuletzt deutlich zugelegt hatten und mancher von den Ergebnissen zum zweiten Quartal enttäuscht war. Damit zu Siemens Energy, die Firma, die wegen der Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 im Rampenlicht steht und nun Geschäftszahlen vorgelegt hat, Einbußen bei der spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa und Belastungen aus dem Russlandgeschäft haben einen Quartalsverlust von mehr als einer 500 Millionen Euro eingebrockt. Andererseits ist Börsenhändler zufolge das boomende Neugeschäft ein Hoffnungsschimmer. Die Aktien von Siemens Energy sind zwischen Plus und Minus hin und her gesprungen und haben schließlich 1% verloren. Der DAX hat sich mit weniger Zinssorgen und Hoffnungen auf eine starke US-Wirtschaft um 1% verbessert auf 13.688 Punkte. Jan Plate, ARD Börsenstudio.